Deutschlandfunk, das war der Tag.
An diesem Sonntagabend mit Sören Brinkmann und mit allen aktuellen Informationen zu den wichtigsten Entwicklungen und Nachrichten des Tages. Da steht an erster Stelle natürlich die Rücktrittsankündigung von Andrea Nahles. Morgen will sie im Parteivorstand ihren Rücktritt als SPD-Vorsitzende erklären, am Dienstag dann auch in der SPD-Bundestagsfraktion als Fraktionschefin. Außerdem unsere Themen in der kommenden halben Stunde bis 11:30. Kassels Regierungspräsident Walter Lübcke ist tot. Offenbar wurde er durch einen Kopfschuss getötet. Das Landeskriminalamt ermittelt. Und Proteste nach dem Unfall mit einem Kreuzfahrtschiff in Venedig. Zunächst aber zur SPD, die im Krisenmodus durch diesen Sonntag manövriert ist, ausgelöst durch die Rücktrittsankündigung von Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles. Sie wolle damit die Möglichkeit eröffnen, dass in beiden Funktionen in geordneter Weise die Nachfolge geregelt werden kann. Zitat Ende. Wie diese Nachfolge geregelt wird, darüber hat die engere SPD-Führung bis vor ungefähr anderthalb Stunden beraten. Erstmal ohne Beschlüsse, das heißt, frühestens morgen wird es also Personalentscheidungen geben. Über die Entwicklungen dieses Tages berichtet aus Berlin Frank Kapellan.
Es ist ein Paukenschlag. Am Sonntagmorgen kurz vor 10. Endlich Sommer in Deutschland und Andrea Nahles erklärt eiskalt ihren völligen Rückzug aus der Politik. Fraktionsvorsitz weg, SPD-Führung geschmissen, nicht einmal im Bundestag wird sie bleiben. Ihr Schreiben an die Partei ist das Eingeständnis, dass sie sich verkalkuliert hat. Mit der Flucht nach vorn, dem Vorziehen ihrer Wiederwahl zur Fraktionsvorsitzenden, hoffte sie, ihre Kritiker bändigen zu können. Doch nach vielen Telefonaten muss sie feststellen, dass ihr zur Ausübung ihrer Ämter der notwendige Rückhalt fehlt. Weiter schreibt Nahles: Ich hoffe, dass es euch gelingt, Vertrauen und gegenseitigen Respekt wieder zu stärken. Dass sie mies behandelt wurde, meint auch ein enger Weggefährte. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil.
Da waren Äußerungen, die ich nicht in der Öffentlichkeit lesen will, die ich nicht in Fraktionssitzungen hören will. Und da wird drüber zu reden sein, wie in der Partei miteinander umgegangen wurde. Und ich, genau wie viele tausende andere in der Partei, waren erschrocken über manches, was zu lesen und zu hören war.
Wer mit dem Versprechen nach Gerechtigkeit und Solidarität nun einen neuen Aufbruch wagen will, der darf nie, nie, nie wieder so miteinander umgehen, wie wir das in den letzten Wochen getan haben. Ich schäme mich dafür, meint Juso-Chef Kevin Kühnert. Sigmar Gabriel spricht davon, die SPD brauche eine Entgiftung. Dabei halten gerade ihm viele Genossen vor, selbst mit Attacken gegen Nahles das Klima vergiftet zu haben.
Naja, die Lage ist tatsächlich sehr, sehr ernst gerade.
Muss eine Frau am Mittag einräumen, die mit ihrem sachlichen, moderierenden Auftreten nun als Interimsvorsitzende die Partei in einen Sonderparteitag führen soll. Malu Dreyer, Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz und eine der Stellvertreterinnen der zurückgetretenen Andrea Nahles.
Deshalb ist es mir auch wichtig, nochmal deutlich zu sagen, dass wir keine Entscheidung jetzt übers Knie brechen, sondern dass wir uns einfach beratschlagen werden, wie es weitergeht. Wichtig ist trotzdem das Signal, dass diese Partei nicht führungslos ist. Wir sind als Stellvertreter gewählt, auch als Vorstand gewählt, um deutlich zu machen, ja, es geht natürlich weiter mit der SPD und wir werden auch Wege finden, um aus dieser ernsten Lage herauszukommen.
Doch wer könnte Nahles folgen? Manuela Schwesig wird gehandelt, die Regierungschefin in Mecklenburg-Vorpommern sagt dazu nichts. Mahnt zur Besonnenheit, nur nichts überstürzen. Das gilt auch für den Fraktionsvorsitz. Vermutlich wird die für Dienstag geplante Wahl verschoben. Rolf Mützenich, dienstältester Fraktionsvize, auch er ein auf Ausgleich bemühter Sozialdemokrat, soll übernehmen. Die Dinge ordnen, Zeit gewinnen, darum geht es am Abend im Willy-Brandt-Haus. Aber im Raum steht auch die Frage, gibt es in der Partei überhaupt noch eine Mehrheit für eine Fortsetzung der Großen Koalition?
Die GroKo ist ja kein Selbstzweck.
So Thomas Oppermann in der ARD. Als Bundestagsvize ist er so etwas wie ein Elder Statesman der SPD. Auch er kämpfte für ein drittes Bündnis mit Merkel, klingt jetzt aber schon wesentlich skeptischer.
Klimaschutz, Digitalisierung, Einwanderung. Wenn da jetzt keine sehr überzeugenden Dinge kommen, dann verliert die GroKo schnell ihre Berechtigung. Und deshalb ist offen, ob es Weihnachten die GroKo noch geben wird.
Die Wahlkämpfer wünschen sich schnell Klarheit. Am 1. September wählt Brandenburg. Dietmar Woidke, Regierungschef, steht auf der Kippe. In Sachsen könnte die SPD völlig in die Bedeutungslosigkeit abstürzen.
Da Berlin hilft uns zurzeit gar nicht. Denn jetzt zu warten, dass in Berlin die richtigen Entscheidungen getroffen werden, darauf kann ich mich jetzt nicht verlassen.
Martin Dulich, SPD-Landeschef in Sachsen, drängt auf eine Urwahl bei der Nahles-Nachfolge, plädiert für eine Doppelspitze. Der Ruf nach einem völligen Neustart wird laut. Sascha Raabe, Bundestagsabgeordneter aus Hessen, hatte schon früh angekündigt, Nahles nicht mehr zu wählen. Und erklärt nach dem Rücktritt:
Ich halte auch Olaf Scholz nicht für einen geeigneten Kanzlerkandidaten oder Parteivorsitzenden, sondern wir brauchen neue, unverbrauchte Leute, die glaubwürdig sind und die SPD in die Zukunft führen können.
Mit uns zieht die neue Zeit, singen die Genossen beschwörend zum Ende eines jeden Parteitages. Nach der gerade mal einjährigen Nahles-Ära scheint eine Zeitenwende unmittelbar bevorzustehen.
Über diese Zeitenwende bei der SPD, Frank Capellan. Also, Andrea Nahles zieht sich aus der Politik zurück, aber das Ende von Nahles als Partei- und Fraktionsvorsitzende ist nicht das Ende der Großen Koalition. Diese Botschaft wurde heute jedenfalls offensiv verbreitet, sowohl von der Union als auch von der SPD, wenn auch dort nicht ganz so einstimmig. Klar, bei den aktuellen Umfragewerten, da müssten wohl alle Parteien der schwarz-roten Koalition mit Einbußen rechnen im Falle einer Neuwahl. Katharina Hamberger mit den Reaktionen an diesem Tag.
Es waren zunächst sehr persönliche Worte, die die Bundeskanzlerin nach der Rücktrittsankündigung von Andrea Nahles äußerte. Sie wollen ihren Respekt ausdrücken, so Angela Merkel. Respekt, ein Wort, das an diesem Tag noch von mehreren fallen wird.
Sie ist Sozialdemokratin mit Herzblut, das kann man sagen. Aber ich finde, sie ist auch ein feiner Charakter.
So Bundeskanzlerin Merkel im Konrad-Adenauer-Haus der CDU-Parteizentrale. Für die Regierung wolle sie nun allerdings auch sagen:
Wir werden die Regierungsarbeit fortsetzen mit aller Ernsthaftigkeit und vor allen Dingen auch mit großem Verantwortungsbewusstsein.
Es soll also weitergehen mit der Großen Koalition. Strikt getrennt von der Kanzlerin hatte rund eine Stunde vorher bereits die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer genau diesen Kurs ausgegeben.
Ich gehe davon aus, dass die SPD die jetzt anstehenden Personalentscheidungen zügig treffen wird und die Handlungsfähigkeit der Großen Koalition damit nicht beeinträchtigt sein wird. Für die CDU gilt, dies ist nicht die Stunde von parteitaktischen Überlegungen. Wir stehen weiter zur Großen Koalition,
sagte die CDU-Vorsitzende an selber Stelle, wie im Anschluss ihre Vorgängerin im Amt der Parteichefin. Merkel war zu Gast bei der CDU-Bundesvorstandsklausur, zu der Kramp-Karrenbauer eingeladen hatte. Nach der Europawahl hat die Partei genug zu besprechen. Das für CDU-Verhältnis schlechte Wahlergebnis, der Umgang mit dem Rezo-Video, grundsätzlich die Frage, wie man junge Menschen erreichen kann und wie man sich in der Klimapolitik aufstellen will. Im Fokus auch der Anteil der noch neuen Parteichefin daran. Nun, vielleicht so Kramp-Karrenbauers Erleichterung, dominiert ein anderes Thema die Nachrichten: Andrea Nahles Rückzug. Und die Union versucht sich jetzt als Stabilitätsanker in der sowieso schon brüchigen Großen Koalition zu geben. Auch der Unionsfraktionschef äußerte sich in diesem Sinne:
Wir sind fest entschlossen, die Große Koalition fortzusetzen, weil dieses Land Stabilität braucht. Wir brauchen Stabilität, weil wir in den nächsten Monaten wichtige Fragen zu klären haben.
So CDU-Politiker Ralf Brinkhaus. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt drückte sein Bedauern über den Rücktritt Nahles aus und sagte der ARD, er fordere die SPD auf,
dass sie auch Verantwortung übernommen hat mit dem Koalitionsvertrag, mit dem Einstieg in eine Regierung, dass Erwartungshaltungen zu Recht auch der Menschen in Deutschland da sind. Die wollen wir erfüllen. Dazu sollte sich die SPD bekennen.
Auch CSU-Chef Markus Söder geht den ausgegebenen Kurs mit, wenn auch mit einer kleinen Einschränkung.
Wir setzen auf jeden Fall darauf, dass diese Regierung bleibt, dass sie stabil bleibt. Die GroKo braucht es nicht um jeden Zweck, aber es braucht eine gute und starke Regierung für Deutschland.
Die Union dürfte dabei auch die Landtagswahlen im Herbst in Brandenburg, Thüringen und Sachsen im Blick haben. Auch zwei der drei CDU-Landesvorsitzenden dort sprachen sich für eine Fortführung der Großen Koalition aus. So sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer:
Es sind eben auch wichtige Fragen, die aufgeworfen sind. Beispielsweise das Thema Grundrente. Das kann man doch jetzt nicht so liegen lassen, sondern jetzt braucht es eine Lösung. Wir können ja nicht stehen bleiben. Und deswegen ist eine Neuwahl mit Sicherheit nicht der beste Weg. Es bedeutet Stillstand für viele Monate.
Es wäre, so CDU-Politiker Kretschmer, besser, diese Regierung würde Tritt fassen und vorangehen. Aber nicht alle in der Union ziehen am selben Strang. So kommen von Ingo Senftleben, Landesvorsitzender in Brandenburg, wo ebenfalls im Herbst gewählt wird, andere Töne als von den anderen beiden wahlkämpfenden CDU-Landesvorsitzenden Moring und Kretschmer. Senftleben sagte der Bild-Zeitung, mit einer wankenden SPD, die ihren Kurs nicht geklärt habe, sei die Koalition kaum fortzuführen. Die SPD und die GroKo insgesamt seien zur Belastung auch für die Union geworden. Auch aus Sicht von Carsten Linnemann, Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung von CDU und CSU, muss die Große Koalition nicht zwingend halten. Entweder es gelinge, in dieser ungeliebten Konstellation noch einige wichtige Akzente zu setzen, die bei den Bürgern erkennbar positiv nachwirkten, oder die GroKo taumele schon bald ihrem Ende entgegen, sagte der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende der Funke Mediengruppe. Von Seiten der Opposition kamen nach Nahles Rücktritt fast von allen Seiten Worte der Anerkennung, aber teils auch Forderungen. So sagte linken Fraktionschef Dietmar Bartsch, er wolle Andrea Nahles seinen Respekt und seine Hochachtung ausdrücken. Er meint allerdings auch, es sei nun Zeit für Neuwahlen.
Die ehemals Große Koalition bewegt sich im Chaos. Was bei der Union passieren wird, weiß niemand. Wie es bei der SPD weitergeht, weiß niemand. Ich glaube, eine faire Lösung wäre jetzt, die Wählerinnen und Wähler zu befragen.
Solche Forderungen kommen von den Grünen, die Nahles ebenfalls ihren Respekt aussprachen, nicht. Allerdings macht der Bundesgeschäftsführer Michael Kellner in der ARD deutlich, dass die Grünen bei einem Auseinanderbrechen der Großen Koalition nicht ohne Neuwahl zur Verfügung stünden.
Was wir Grüne sicherlich nicht machen würden, wäre jetzt in der Mitte der Legislaturperiode nach dem Motto, jetzt die eine Halbzeitpause vorbei, ein Spieler hat keine Lust mehr und jetzt springen wir da einfach rein als Ersatzspieler.
So Grünen-Politiker Michael Kellner. FDP-Chef Christian Lindner äußerte sich auf Twitter. Vor Andrea Nahles habe er Respekt, sie sei eine ehrliche und kompetente Politikerin. Der Umgang mit ihr solle alle in Politik und Medien zum Nachdenken bringen, so der Fraktionschef der Liberalen. Nahles Rücktritt beantworte keine Kursfrage der SPD, sondern beschere nur eine instabile Regierung, meint Lindner. Respekt oder Anerkennung, davon war von Seiten der AfD nichts zu lesen oder zu hören. So fordert der AfD-Chef Meuthen den Rücktritt der gesamten Regierung und AfD-Fraktionschefin Alice Weidel twitterte, nicht nur die SPD befinde sich in Auflösung, auch die GroKo wandle nur noch als Untoter über die politische Bühne. Tag für Tag fielen mehr und mehr Glieder von ihr ab, so Weidel.
Der Beitrag von Katharina Hamberger und soweit die aktuellen Informationen nach der Rücktrittsankündigung von Andrea Nahles als Partei- und Fraktionschefin. 23.16 Uhr ist es, Sie hören den Deutschlandfunk. Seit 10 Jahren schon war der CDU-Politiker Walter Lübcke Regierungspräsident in Kassel. Am frühen Sonntagmorgen wurde er in seinem Garten tot aufgefunden. Und wie dann im Laufe des Tages bekannt wurde, ist Lübcke offenbar durch einen Kopfschuss getötet worden. Zu den aktuell laufenden Ermittlungen Ludger Fittgau.
Die Umstände des Todes des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sind nach wie vor unklar. Der 65 Jahre alte CDU-Politiker war heute am frühen Morgen tot im Garten seines Wohnhauses in einem Dorf bei Kassel aufgefunden worden. Nach Medienberichten wies die Leiche am Kopf eine Schusswunde auf, eine Waffe sei nicht gefunden worden. Heute hatte den ganzen Tag ein Hubschrauber über seinem Heimatdorf gekreist, Anwohnerinnen und Anwohner waren als Zeugen befragt worden. Das Hessische Landeskriminalamt ermittelt, die Staatsanwaltschaft Kassel will am Montag die Öffentlichkeit über den Stand der Ermittlungen informieren. Der möglicherweise gewaltsame Tod des Kasseler Regierungspräsidenten löste in der Wiesbadener Landesregierung Bestürzung aus. Ich trauere um einen langjährigen Weggefährten, teilte CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier mit. Walter Lübcke sei ein bodenständiger Mensch gewesen, der sich mit Weitblick und ganzer Kraft für die Menschen in Nordhessen eingesetzt habe. Auch die Grünen, Koalitionspartner der CDU in Hessen, zeigten sich vom Tod des nordhessischen Regierungspräsidenten schockiert. Lübcke sei ein Netzwerker über die Parteigrenzen hinweg gewesen, so der Vorsitzende der Grünen Landtagsfraktion Matthias Wagner. Walter Lübcke war in der Flüchtlingskrise 2015 als entschiedener Verteidiger einer unbürokratischen Hilfe in Not bekannt geworden. Aus dem rechtsextremen Spektrum war er deswegen mehrfach zum Rücktritt aufgefordert worden. Offiziell war Lübkes Dienstzeit als Leiter der rund 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfassenden Kasseler Behörde am 31. März dieses Jahres ausgelaufen. Doch auf Wunsch des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier hatte der Nordhessen weithin beliebte Politiker seine Dienstzeit verlängert.
Auf dem Tempelberg in Jerusalem ist es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Muslimen und der israelischen Polizei gekommen. Mit Gewalt protestierten Dutzende gegen jüdische Besucher, die das Areal betreten hatten. Benjamin Hammer berichtet.
Der Tempelberg ist sowohl Juden als auch Muslimen heilig. Hier befand sich einst der jüdische Tempel. Heute stehen hier die Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom. Während des muslimischen Fastenmonats Ramadan sperrt die israelische Polizei das Areal normalerweise für Juden, weil Muslime ihren Besuch als Provokation auffassen. Heute machte die Polizei jedoch eine Ausnahme. Als etwa 120 Juden den Tempelberg betraten, kam es zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Grenzpolizisten. Die Palästinenser verbarrikadierten sich in der Al-Aqsa-Moschee und schmissen mit Steinen und Stühlen. Israelische Grenzpolizisten setzten unter anderem Pfefferspray und Munition mit einer Gummiummantelung ein. Die Stimmung in der Stadt ist bereits seit Tagen angespannt. Am Freitag griff ein Palästinenser zwei Israelis mit einem Messer an. Beide Israelis wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Israelische Polizisten erschossen den Mann daraufhin. Am Jerusalem-Tag ziehen tausende Juden mit weißen Hemden durch die Stadt. Sie feiern die israelische Eroberung des Ostteils der Stadt im Jahr 1967.
Benjamin Hammer berichtete. Es war ein symbolträchtiges Treffen an diesem Sonntag in Rumänien. Papst Franziskus hat bei einem Gespräch mit Vertretern der Roma-Minderheit um Vergebung gebeten für Diskriminierung und Misshandlung in der Geschichte. Katholiken seien an diesem großen Leid nicht unbeteiligt, sagte der Papst als Kirchenoberhaupt. Dieses Treffen, es war der letzte Termin für Franziskus bei seinem Rumänien-Besuch. Inzwischen ist er schon wieder in Rom eingetroffen. Antje Dechert mit einem Rückblick auf die Reise.
Gemeinsam unterwegs lautete das Motto des Papstbesuchs in Rumänien. Und was genau er damit meinte, das machte Franziskus auf den unterschiedlichen Etappen seiner Reise deutlich. Immer wieder rief er dazu auf, eine Kultur der Begegnung zu schaffen, indem man Vorurteile und Differenzen überwindet und sich denen zuwendet, die sonst am Rand stehen.
Nella Chiesa di Cristo c'è posto per tutti.
Gerade die Kirche müsse ein solcher Ort der Begegnung sein, wo für alle Platz sei, betonte der Papst. Aber auch die Zivilgesellschaft und die Politik müssten ihren Teil dazu beitragen. Gleich nach seiner Ankunft in Bukarest redete Franziskus der Regierung ins Gewissen. Politisch ist Rumänien derzeit tief gespalten zwischen den regierenden Sozialdemokraten, der Nachfolgepartei der Kommunisten, die an den Grundfesten des Rechtsstaats rüttelt, und Präsident Klaus Johannes, der den Rücktritt der Regierung fordert. Beide Parteien rief der Papst nun zu konstruktiver Zusammenarbeit auf. Es ist notwendig, dass alle gemeinsam vorangehen und sich mit Überzeugung zum Ziel setzen, nicht auf die vornehmste Berufung zu verzichten, nach der ein Staat streben muss, sich um das Gemeinwohl seines Volkes zu kümmern. Das erfordere auch Kompromisse und die Bereitschaft, auf eigene Interessen zu verzichten, so der Papst. Auch die verschiedenen Volksgruppen in Rumänien rief Franziskus dazu auf, historische Grabenkämpfe zu überwinden. Nicht zufällig sagte er das bei einer großen Messe mit 10.000 Gläubigen im siebenbürgischen Marienwallfahrtsort Shumuleuchuk. Der liegt mitten in einer ungarischen Enklave, aus der immer wieder Autonomieforderungen laut werden. Immer wieder betonte der Papst, dass Rumänien gerade durch seine kulturelle und religiöse Vielfalt eine Bereicherung für ganz Europa darstelle. Dazu zählte er ganz ausdrücklich auch die Roma. Die Angehörigen der größten Minderheit im Land werden nach wie vor nicht nur in Rumänien, sondern in ganz Europa stark diskriminiert. Franziskus ermutigte sie, entgegen aller Vorurteile ihre traditionellen Werte wie Familiensinn und Solidarität mit Europa zu teilen. Den Roma galten dann auch die wohl bewegendsten Worte seiner Pastoralreise. Ich trage in meinem Herzen eine Last. Es ist die Last der Diskriminierungen, der Absonderungen und der Misshandlungen, die eure Gemeinschaft erlitten hat. Die Geschichte sagt uns, dass auch Christen, Katholiken an diesem großen Leid nicht unbeteiligt sind. Dafür will ich um Vergebung bitten. Im Namen der Kirche bitte ich den Herrn und euch um Vergebung dafür, wenn wir euch im Lauf der Geschichte diskriminiert, misshandelt oder uns ein falsches Bild von euch gemacht haben. Der kirchenpolitische Höhepunkt des Besuchs, die Seligsprechung von 7 griechisch-katholischen Bischöfen, die als politische Gefangene im Kommunismus ums Leben kamen. Franziskus lässt immer wieder erkennen, ihm imponiert die große Religiosität Rumäniens, die auch der Kommunismus nicht brechen konnte. Das betonte der Papst auch bei seinem Treffen mit dem rumänisch-orthodoxen Patriarchen Daniel in Bukarest.
Quando qualcuno viene lasciato indietro, la famiglia umana non cammina.
Wenn jemand zurückgelassen wird, kann die Menschheit nicht vorankommen, so brachte es Franziskus am Ende seiner Reise auf den Punkt. Eine Botschaft, mit der er nicht nur die Minderheiten im Land erreicht haben dürfte, sondern alle Rumänen, die sich oft von Europa zurückgelassen fühlen. Franziskus dagegen zeigten sie durchgängig große Begeisterung, weil er ihnen am Rand Europas sein Interesse zeigte.
Über die Rumänienreise von Papst Franziskus Antje Dechert. Die Bilder sehen erschreckend aus. Da nähert sich ein riesiges Kreuzfahrtschiff, langsam zwar, aber unaufhaltsam, einem Anleger in Venedig. Ein im Vergleich winzig wirkendes Touristenboot wird einfach weggerammt. Eine beinahe Katastrophe, bei der zum Glück keine Menschen ums Leben gekommen sind. Doch der Unfall befeuert die Kritik am Kreuzfahrttourismus in Venedig.
In Panik rannten die Menschen an Land. Italienische Medien berichten, es seien auch Personen ins Wasser gesprungen. Mehrere Menschen wurden verletzt und mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Tote gab es aber nicht. Venedigs Bürgermeister Luigi Brugnaro wirkte gefasst. Wir hatten einen Unfall. Heute ging es noch mal glimpflich ab. Zuerst geht es um die Menschen. Ich möchte allen Sicherheitskräften danken, auch der Hafenpolizei. Ursache des Unglücks war offenbar ein Motorschaden am Kreuzfahrtschiff. Der Motor hatte wohl beim Anlegen beschleunigt, anstatt abzubremsen. Seit Jahren wird darüber gestritten, ob große Kreuzfahrtschiffe weiterhin durch Venedig fahren sollen. Kritiker wollen die riesigen Schiffe komplett aus der Stadt verbannen. Bisher fahren sie im Kanal von Giudecca in Sichtweite von Sehenswürdigkeiten wie dem Markusplatz. Der Unfall befeuert diese Debatte jetzt weiter. Das wird auch aus dem Bericht dieser Venezianerin klar, die eigentlich nur zum Blumengießen auf ihre Terrasse gegangen war. Ich habe Menschen weinen gehört, weinen und gleichzeitig sprechen. Das waren wahrscheinlich Menschen an Land, die ich nicht gesehen, nur gehört habe. Es war ein Stimmengewirr. Menschen haben geschrien, geweint und direkt danach gab es einen Sprechchor gegen die großen Kreuzfahrtschiffe. Venedigs Einwohner leiden unter den Millionen Touristen, die ihre Stadt besuchen. Viele hätten besonders die Kreuzfahrtschiffe und auch die Tagestouristen auf ihnen gerne los. Umweltschützer mahnen, dass die Schiffe das Ökosystem in der Lagune gefährden. Und auch die UNESCO hat die Stadtverwaltung bereits gewarnt, dass die Riesenschiffe die Welterbestadt gefährden. Auch Italiens Verkehrsminister Danilo Toninelli erklärte jetzt, die Stadt müsse besser geschützt werden. Und Bürgermeister Luigi Brugnaro sagt: Das ist der x-te Beweis dafür, dass es einfach nicht mehr geht, dass die großen Schiffe hier durch den Kanal fahren. Das ist einfach nicht mehr denkbar. Ich denke, es ist jetzt dringend, dass verboten wird, dass sie am Markusplatz vorbeifahren. Eine Alternativroute gäbe es eigentlich. Die ist allerdings weniger spektakulär. Die Schiffe würden in einer Industriegegend anlegen. Und da sehen Unternehmer ihr Geschäft in Gefahr.
Der Beitrag von Lisa Weiß. Sie hören den Deutschlandfunk, das war der Tag. Und zum Ende dieser Sendung kommen wir nochmal zurück zur Rücktrittserklärung von Andrea Nahles, denn das ist sicherlich auch das bestimmte Thema morgen in den Kommentaren in den Zeitungen. Jörg-Christian Schillmüller.
Ja, und es gibt auch kaum ein anderes Thema als den politischen Rückzug der SPD-Vorsitzenden. Die Zeitungen geben da rhetorisch wirklich alles. Im Scheitern von Andrea Nahles steckt viel Tragisches, kommentiert die Neue Osnabrücker Zeitung. Sie hat die SPD in desolatem Zustand übernommen als erste Frau. Sie wollte vieles besser machen als ihre Vorgänger und kämpfte wie eine Löwin. Sie versöhnte die Partei mit dem schweren Hartz-IV-Erbe. Was hängen bleiben wird von der Politikerin Nahles, sind ihre peinlichen Bätschi und in die Fresse Auftritte und die Schmähungen, mit denen sie am Ende von den eigenen Leuten vom Hof gejagt wurde. Ja, Politik kann brutal sein, findet Spiegel Online. Wie ihre eigenen Leute Nahles in der vergangenen Woche demontiert haben, war selbst für Hartgesottene schwer zu ertragen. Wie ihre Gegner seit Monaten ihr Gift versprühten, war unredlich. Für das Mindener Tagblatt steht fest, Andrea Nahles Tragik ist, dass dieser Rücktritt ihrer SPD rein gar nichts bringen wird. Aus Sicht der Südwestpresse aus Ulm hat die Partei nämlich weder das Programm noch das Personal, weder die Strukturen noch die Sprache, um breite Teile der Gesellschaft an sich zu binden. Der SPD sind nicht nur die jungen Leute von der Fahne gegangen. In so gut wie jeder Gruppe hat sie massiv an Unterstützung verloren. Es gibt ganze Landstriche, in denen sie keine Rolle mehr spielt. Daran ändert auch der Nahles-Rückzug nichts. Die FAZ klingt noch schicksalsträchtiger. Nicht nur Andrea Nahles ist am Wochenende zurückgetreten, eine ganze Partei hat im Grunde ihren Rücktritt erklärt. Für das Flensburger Tageblatt drohen ganz andere Folgen. Das ist nicht nur das Drama einer Frau und einer Partei, die Solidarität predigt und intern nicht einmal simpelste Anstandsformen wahrt. Es ist auch das Drama einer Regierungskoalition, der das Gift der Spaltung innewohnt. Und darum sagt die Heilbronner Stimme voraus, die SPD wird diese ungeliebte Zweckverbindung mit CDU und CSU verlassen, weil sie nur noch in der Opposition die Chance auf eine Neuerung sieht. Die Süddeutsche Zeitung formuliert es bildhafter. Die Große Koalition torkelt noch einen Sommer, dann ist Schluss. Diesen Gedanken denkt die Stuttgarter Zeitung weiter. Wenn die Koalition mit der Union an der akuten SPD-Krise zerbricht, spricht vieles für vorzeitige Neuwahlen. Was die Sozialdemokraten von Neuwahlen zu erwarten hätten, das deuten die miserablen Umfragen an. Und Zeit Online bricht eine Lanze für den Juso-Vorsitzenden. Kevin Kühnert ist zuzutrauen, die Häutung der SPD zu verantworten. Ihm ist das mehr zuzutrauen als Vizekanzler Scholz, Ministerpräsidentin Dreyer oder Ex-Parteichef Schulz. Seine Jugend, Kühnert ist 29 Jahre alt, verspricht den radikalen Schwung, den die deutsche Sozialdemokratie so dringend braucht.
Vielen Dank, Jörg-Christian Schillmöller, mit einem Überblick über die Kommentare von morgen in der Presseschau. Mit einem ziemlich dominierenden Thema. Und das war die Sendung, das war der Tag mit Sören Brinkmann. Ihnen einen schönen Abend. Bis bald. Tschüss.